müsste man eigentlich eine Einweihungszeremonie machen, zu dem sicherlich nicht ein wissbegieriger Zuhörer, der einfach nur mal eine Übersicht oder einen Überblick gewinnen möchte, bereit ist. Trotzdem kann man den spirituellen Weg ein bisschen beschreiben, wie in die Upanishaden und die dann später die Bhakti-Schriften sehen, um Inspiration vielleicht zu geben für den eigenen spirituellen Weg. Gut. Also möchte ich heute auch sagen, o Kinder der Unsterblichkeit, die gerade im Hause Julian zusammengekommen sind, in Dornach, die ihr einst im Königreich Gottes gelebt habt, höret nun. So möchte ich euch gerne ansprechen. In der indischen Geistesgeschichte gibt es drei wichtige Strömungen, die sich auf unterschiedliche Bereiche unseres Menschseins beziehen. Zunächst einmal der Karma-Mark, der Weg des Werketuns, der Jnana-Mark, der Weg des Intellektes, des Forschens, der Gnosis vielleicht, um es mit einem griechischen Wort auszudrücken, auch der Meditation und schließlich der Bhakti-Marga, der Weg der sich öffnenden Hingabe, wo das Herz zu einem Gefäß wird, einem hoffentlich dichten Gefäß, das die göttliche Erkenntnis empfängt und dann auch hält. Diese drei Wege, der Weg des Werketuns, der Weg des Intellektes und der Meditation, auch der Versenkung und des mystischen Yogas und der Weg der Hingabe, werden uns während meines Vortrages auf unterschiedlichen Ebenen beschäftigen. Und ich möchte sehr gerne versuchen, hier für diese drei Wege Entsprechungen aufzuzeigen in der mitteleuropäischen Geisteslehre. Nun merke ich an meinen Zuhörern, dass ihr einen langen Tag hinter euch habt und nicht besonders erfreut seid, wenn ich jetzt zu intellektuell werde und alle nach einer halben Stunde abhänge. Ich werde mich bemühen, mit interessanten Geschichten und Erlebnissen das Ganze so aufzulockern, dass es auch das Herz erreicht und nicht nur den Geist erreicht. Also ich verspreche euch, mein Bestes zu tun, nicht an einem späten Abend, wo man schon so viel gearbeitet hat mit dem Intellekt, euch zu überansprechen. Ich möchte auch sagen, dass ich die Dinge dann zusammenfasse in einer faszinierenden visuellen Diashow. Ihr merkt, ich versuche mich reinzudenken in jemanden, der in einer Ausbildung steckt, nämlich eine Diashow über die Bhagavad Gita und deren spirituellen Inhalte. Gut. Dieser spirituelle Weg der indischen Geistigkeit geht davon aus, dass im Menschen verschiedene Ebenen sind, die sehr treffend meiner Ansicht nach und ein bisschen humorvoll, wenn man es zum ersten Mal hört, angedeutet werden. Zunächst einmal der Weg der Anamaya. Anamaya heißt ungefähr so, oder die Ebene der Anamaya, das ist die Ebene eines Kleinkindes, das rein aus dem Hirnstamm, mit den Grundbedürfnissen lebt. Wenn das Kleinkind etwas zu essen hat, ist die Welt in Ordnung. Dem Kleinkind oder dem Säugling ist es egal, welche politische Richtung gerade im Lande vorherrschend oder bestimmt ist. Für das Kleinkind, den Säugling, gibt es ein Level, nämlich ich bin, weil ich esse. Und wenn ich gegessen habe, dann geht es mir gut, dann bin ich gut drauf. Also dann ist die Welt für mich in Ordnung. Es kann sein, dass es Menschen gibt, die auch im Erwachsenenalter auf diese Ebene zurückkommen. Ich habe eine Tante gehabt, ich möchte aus familiären Schweigegelübde nicht ihren Namen bekannt geben, die also immer, wenn die Welt für sie nicht stimmte, nachts über zum Kühlschrank schlich und dann aß und aß und aß, bis wir in der Verwandtschaft sie darauf aufmerksam machten, dass es vielleicht noch andere, sogar besser geeignete Ebenen, also Problemlösungswege gebe und so weiter. Ganz tief in uns allen steckt das drin, dieses Bedürfnis, uns zu definieren oder zu sein durch Anamaya. Anna heißt Nahrung oder Food. Ich bin, weil ich esse. Es gibt einige Yogis, die sagen, das Bedürfnis des Menschen, sich eine Zigarette in den Mund zu ziehen und daran zu saugen, liegt daran, dass sie noch sehr mit der Anamaya-Ebene verbunden sind. Die nächsthöhere Ebene, Pranamaya, ist eine Ebene, wo sich der Mensch definiert durch seine Tätigkeiten. Prana heißt die Vitalität des Lebens. Manche von euch haben den Begriff Prana gehört, vielleicht durch die aufsehenerregende, ich glaube, Australierin Jasmohin, die von Prana-Nahrung sprach. Sie hatte in den Himalayas Yogis gesehen, die keine feste Nahrung oder überhaupt keine Nahrung, auch nicht Milch oder so, zu sich nehmen, sondern sich einfach aus der feinen Energie, die in der Luft ist, versorgen. Ich habe diese Yogis auch gesehen und habe jetzt, wo ich alt bin, ein paar Pranayama-Übungen, Atemübungen erlernt, die dazu helfen, dass der Mensch sich in kürzester Zeit energetisch versorgen kann, indem er die feine Energie, die so wie atmosphärische Elektrizität, könnte ich mal sagen, also ganz fein, nicht messbar für ein elektrisches Messgerät, in der Luft drin ist. Nun, Pranamaya ist die Ebene, wo sich ein Mensch durch seine Aktivitäten definiert. Ich bin, weil ich handle. Wir können das oft in unserem Bekanntenkreis sehen. Wenn wir jemanden fragen, wer bist du, dann wird er sagen, ein Musiker. Wenn man dann sagt, nein, das sind nur deine Tätigkeiten, dann stößt dieser Einwand auf Missverständnis, weil sich der Mensch eben durch seine Tätigkeiten definiert. Pranamaya, ganz vertreten in der westlichen Zivilisation. Es gibt eine Stufe, die darüber steht und diejenigen, die Philosophie studiert haben oder sich dafür interessieren, bekannt sein wird. Hier definiert sich ein Mensch oder identifiziert sich ein Mensch mit seinen geistigen Tätigkeiten. Ich bin, weil ich denke. Oder ich denke, also bin ich. Umgedreht. Cogito ergo sum. Das Motto von Descartes, was unsere Geistesgeschichte lange beeinflusst hat im Westen. Nun, es geht eine weitere darüberstehende Ebene, wie Jnanamaya. Und auf dieser Ebene wird es für Menschen, die den Weg nach innen suchen, interessant. Hier versteht ein Mensch, dass Essen, Handeln und Denken Tätigkeiten seines physischen Körpers sind und seines Geistes, dass aber jenseits davon oder getrennt sogar davon eine spirituelle Seele da ist. Er selbst als Seele der oder die ihre Identität verspüren kann in Tätigkeiten der Meditation. Auf dieser Ebene der Meditation ist es uns möglich, zum Beobachter zu werden, zum passiven Beobachter, der den Körper und seine Handlungen wahrnimmt und der auch den Geist und seine Gedanken und auch Gedanken wie Zorn, oh, jetzt bin ich zornig, oh, jetzt bin ich verliebt und werde rot im Körper, der das einfach wahrnimmt als unbeteiligter Beobachter zunächst einmal. In der Bhagavad Gita heißt es dazu, ein Selbstverwirklichter kann sehen, dass während er atmet, Dinge annimmt und wieder von sich gibt, von Empfindungen überwältigt wird und auch wieder frei von ihnen wird, dass er selbst bei all diesen Geschehnissen passiv bleibt als Beobachter und eigentlich nur der Körper handelt und der Geist. Das ist etwas, was für Menschen, die den Weg der Meditation gehen, eine Erfahrung ist. Und wenn ich euch und eure spirituellen Bedürfnisse ein wenig besser kennen würde, würde ich euch gerne in eine Meditation hineinführen, in der ihr das ganz praktisch erfahren könnt. Ich war einmal in Zagreb. Anna, kommst du aus Zagreb eigentlich? Nicht aus Zagreb. Auf einer großen Friedenstagung eingeladen, wo also sogar Regierungsminister dabei waren. Herr Mesic wollte auch kommen, musste dann aber absagen und nur eine Grußbotschaft schicken. Mesic ist der Präsident dort. Und es waren viele hochtheoretische Vorträge da und ich spürte irgendwie, dass die Aufmerksamkeitsenergie so ein bisschen schlaff wurde. Man hatte so viel gehört. Da habe ich gesagt, ich möchte Ihnen jetzt keinen großen Vortrag geben, sondern eine Erfahrung. Ich gehe als Mönch davon aus, dass der innere Frieden die Grundvoraussetzung ist für den zwischenmenschlichen Frieden. Ich gehe weiter davon aus, dass der zwischenmenschliche Friede die Grundvoraussetzung für den Frieden zwischen unterschiedlichen Communities, also Volksgruppen ist. Und erst wenn die Volksgruppen friedlich sind, kann die Welt befriedet werden. Und so habe ich das gesagt und habe ich gesagt, aber ich könnte da jetzt theoretisieren, dass Ihnen der Kopf erglüht und so weiter. Ich werde Sie jetzt einfach in eine Meditation hereinführen. Und ich habe die Menschen dann in eine geführte Meditation dazu gebracht, ruhiger erstmal zu werden, sich physisch zu entspannen und sich dann auch gedanklich zu entspannen, loszulassen. Und das dauerte ungefähr 10 Minuten. Da habe ich gesagt, beim Kling werden wir alle wieder schauen. Dann hatte ich das Signal gegeben. Da waren 2 Minister eingeschlafen, weil sie so entspannt waren. Aber so eine Halle mit, man kann das nicht zählen, das war Lizinski, kennst du bestimmt. Da passen ein paar tausend Leute rein, glaube ich. 2500 habe ich mal gehört, weil ich da auch schon alleine gesprochen habe und das gehört habe. Das war so friedlich in der Atmosphäre, weil die Menschen, glaube ich, für einen ganz kurzen Zeitpunkt mit ihrer Identifizierung mit dem Körper, von ihrer Identifizierung mit dem Körper und dem Kommen und Gehen der Gedankengänge gelöst waren. Und und einfacher friedlich waren. Wir haben uns dann alle, ich habe den Humor vorgesagt, oh, zwei Minister sind sehr entspannt, alle haben geguckt und die Kamera ging so auf die drauf und dann war es an der Leinwand wieder friedlich, wie kleine Kinder rasteten. Und wir haben alle liebevoll gelacht über die. Das war sehr friedlich. Und ich habe dann gesagt, mehr möchte ich nicht sagen. Auf Wiedersehen. Und bin von der Bühne gegangen. Und es war eine machtvolle Äußerung. Ich möchte alle von euch und alle von Ihnen gerne inspirieren, das zu lernen. Es ist eine sehr einfache Technik. Und die gibt es überall. Da braucht man nicht ein Satchinandan-Swami zu, um das zu lernen. Und einfach mal zu erfahren, wie man selber getrennt von dem Körper und den gedanklichen, den Gedankenströmen sind, die da kommen und gehen, zum Teil beeinflusst durch unsere Vergangenheit und auch durch unsere jetzige Umgebung. Man nennt diese Stufe Vijnana Maya, wo man selber der Beobachter wird. Nicht nur von der Welt, die außerhalb ist, sondern auch von der Welt, die den Körper bildet, die Materie des Körpers und auch der inneren Gedankenwelt. Es ist eine sehr schöne Übung, die ich persönlich jeden Morgen mache und dann in diesem Bewusstsein der Beobachter zu sein, der sich nicht unbedingt verstricken muss in Unheilsames, zu handeln. Die letzte Stufe, die ich erwähnen möchte, fünfte Stufe, heißt Anandamaya. Das ist ein Bewusstsein, wo man sich selber, diese ewige spirituelle, die spirituelle Selbst, erkennt als Teil eines höheren Selbstes, angebunden an dieses höhere Selbst, an dieses göttliche Selbst, durch Liebe und Hingabe. Nur durch Liebe kann man Gott erkennen. Und ich glaube, ein Beispiel aus der menschlichen Welt kann das verdeutlichen. Wenn ich einen Menschen wirklich liebe, dann wird mir durch diese Liebe etwas offenbar von dem Menschen, was er sonst sorgsam auch geheim hält von sich. Würdet ihr oder würden Sie Aspekte Ihrer vielschichtigen Persönlichkeit für jeden beliebigen Menschen einsichtig machen? Nein. Und auch erst durch Liebe kann man verstehen. Also der Bhakti-Weg sozusagen, der Weg der liebenden Erkenntnis oder der Erkenntnis durch Liebe, ist sozusagen der Königsweg. Es fängt an, Anamaya, Pranamaya, für die Menschen, die auf der körperlichen Ebene sind Werke tun, handeln vorgeschrieben. Für die Menschen, die auf der intellektuellen Ebene sind, Vijnanamaya, da wird verstandesmäßige, philosophische Analysen, Sankhya, Einteilung der Welt in ihre Bestandteile und so weiter vorgeschrieben, Vijnanamaya. Und für die Menschen, die erkannt haben, ich bin eigentlich der Beobachter, ich bin eigentlich die spirituelle Seele, das göttliche Selbst, wird die liebevolle Anbindung an die ganz und gar von Glückseligkeit erfüllte Gottheit empfohlen. Diese Entwicklung übrigens, ich habe hier was vorbereitet aus den steinerischen Sachen, also es hat mir ein gut befreundeter Lehrer geschickt. Diese Idee ist dem steinerischen Denken eigentlich sehr, sehr nah und es hat mich unglaublich erfreut, das zu sehen. Und das habe ich vorher durchgelesen, bevor ich diese fantastische und bereichernde Durchwanderung des Goetheanums und auch des Sterbezimmers von Steiner machen durfte. Steiner spricht von einer Entwicklung im Menschen. Das wissen Sie und ihr alle wesentlich besser. Wie es mir der Lehrer hier ge-emailt hat, ist es so, dass das Zeitalter der Empfindungsseele, also wo man ganz von diesen Gefühlen, so ein bisschen auf der körperlichen Ebene also ist, geht von 3000 bis 5000 vor Christi, dass die Verstandesseele, wo man mehr so mit dem Verstand arbeitet, von 5000 vor Christi bis 1500 nach Christi und die Bewusstseinsseele von 1500 nach Christi bis weiter. Ich hoffe, er hat das richtig erarbeitet. Jedenfalls, worauf es mir drauf ankommt, wäre zu zeigen, dass diese körperliche Ebene, die Empfindungsseele vielleicht, diese Ebene mehr dem Karma-Marga entspräche, dem Werketun, dem Handeln mit dem Body und dem Erfahrungssammeln durch den Körper. Die Verstandesseele mehr dem Jnana-Marga entspricht, also dem Verstehen der Welt durch Erkenntnissuche, durch Intellekt und so weiter. Und die Bewusstseinsseele man sich bewusst werden kann über die göttlichen Dimensionen, ja, durch Liebe bewusst werden kann, dem Bhakti-Mark entsprechen könnte, also wenn man eine vergleichende Studien anfertigen würde. Und ich glaube, es würde sehr, sehr interessant sein, wenn Menschen, die sich in der steinerschen Lehre gut auskennen und das wirklich durchdrungen haben, das ist ja ein unglaubliches Werk. Ich bin da ein wirklicher Anfänger und will da jetzt auch nicht so viel drüber sprechen, weil ich eben so anfängerhafter bin. Aber ich kann mir vorstellen, dass Experten oder Fachkundige da einen Raum haben zu forschen und zu denken und zu schreiben und vielleicht sogar dann ein Zusammenkommen mit den Bhakti-Strömungen möglich ist. Ich habe ein Bild heute gesehen, was mich wirklich zu einem inneren Aufwachen geführt hatte. Ich wurde von meinem sehr talentierten Führer so geführt in das Goetheanaum, also von ganz hinten kam ich so näher und ich habe mir die Architektur so angeschaut. Und während ich das getan habe und auf das Goetheanaum, sage ich das jetzt richtig, Goetheanaum? Goetheanum, danke, zulief, merkte ich plötzlich etwas, was ich bei der Umkreisung des Heiligen Berges Tibet gemerkt habe. Nämlich, dass der äußere Weg, also wo man mit den Füßen Meter abschreitet, irgendwann zu einem Weg wird, wo man in sich hereinkommt. Da gab es richtig so eine Schwelle für mich spürbar. Ich bin richtig verdutzt gewesen, über die ich getreten bin. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, in ein Heiligtum zu gehen. Und ich war noch nicht mal im Gebäude drin. Das dauerte noch weitere 20 Meter, 30 Meter, würde ich mal sagen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, wo wir eben mit unserem Bewusstsein und mit unserer Spiritualität tiefer den Erfahrungsweg doch wünschen, wo wir etwas merken, zu sehen, wo Entsprechungen sind, wo aber auch Unterschiede sind. Ich finde das sehr reizvoll und sehr interessant. Gut, ich möchte jetzt in der übrig bleibenden Zeit, die ich mir gesetzt habe, ein bisschen über den Bhakti-Weg sprechen und ein bisschen Inspiration geben. Ihr werdet jetzt also merken, wie Satchinanda Swami einen Hebel umlegt und ich werde jetzt nicht mehr vergleichen, ich werde jetzt, der Mönch wird zu euch sprechen. Ich habe gehört, dass in diesem Buch Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten Steiner sich zur Gita äußert und möchte euch sehr gerne ein bisschen die Bhakti-Welt durch Texte aus der Gita näher bringen. Aham savasya prabhavo mata sarvam pravatate iti matva bhajante mam Buddha Bhava Samanvita. Ich bin der Ursprung. Also der Ich, das Ich hier ist, oder für uns das Du, das große Du, ist Krishna. Ich bin der Ursprung aller spirituellen und materiellen Welten. Alles geht von mir aus. Die Weisen, die dies vollkommen verstanden haben, beschäftigen sich in meinem hingebungsvollen Dienst und verehren mich von ganzem Herzen. Ihr merkt, glaube ich, die Bhakti-Schwingung, nicht? Es geht hier um Verehrung, Liebe und so weiter. Machchita matgata prana bodhayanta parasparam katayanta shamang nityam tushyanti charamanticha. Jetzt geht es darum, dass Krishna erklärt, was sind denn das für Weisen? Was machen die so? Die Gedanken meiner reinen Geweihten weilen in mir. Ihr Leben ist völlig meinem Dienst hingegeben. Und sie erfahren große Zufriedenheit und Glückseligkeit, indem sie ständig sich gegenseitig erleuchten und über mich sprechen. Schön, nicht? Also, sie erleuchten sich, sie sprechen miteinander, sie helfen sich. Sie sprechen auch über Hindernisse auf dem Weg, so wird es in den Kommentaren erklärt. Und jetzt wird Krishna erklären in dem nächsten Text, wie er reagiert auf diese Bhakti-Bemühung der Weisen, die da zusammensitzen, sich erleuchten, singen über ihn, ihm hingegeben sind, sich gegenseitig helfen. Er sagt, Teshaṃ sasata yuktānāṁ Vajatam pritipuvakam tadami buddhi yogam tam yenamam upayantite. Denjenigen, die mir ständig hingegeben sind und mir mit Liebe dienen, gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir gelangen können. Also hier Erkenntnis durch Liebe. Und um ihnen meine besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich in ihrem Herzen weile, mit der leuchtenden Fackel des Wissens die aus Unwissenheit geborene Finsternis. Hier wird also so schön gesagt, wie Krishna, der im Herzen gegenwärtig ist, die Initiative selber ergreift bei der Erleuchtung seiner Devotees. Als ich hier durch das Haus Julian ging, habe ich natürlich mit all meinen Antennen eingestellt, so ein bisschen die Atmosphäre wahrgenommen und auf einer Tür ein wunderschönes Bild entdeckt. Von Gott, der im Herzen weilt, das ist eine ganz schöne Zeichnung oder ein Gemälde fast schon, der dann im Herzen die Erleuchtung auf sich nimmt. Der Erlösungsweg in dem Bhakti-Marga ist also Sache Gottes. Der Mensch macht durch den Bhakti-Weg Schritte auf ihn zu, wie ein kleines Kind, was gehen lernen möchte, zu laufen. Und Krishna kommt dann dem Kind und der Bemühung des Kindes entgegen, um dann dem Kind das Laufengehen beizubringen auf dem spirituellen Weg. Also ich habe ungefähr 10 Kleinkindern das Laufen beigebracht. Gibt es hier Leute, die das auch schon getan haben? Kindern das Laufen beigebracht? Ist das nicht? Das ist wunderschön. Es kommt darauf an, dass du
das Kind muss bereit sein. Wenn das so wird, niemals,
dann passiert nichts. Aber wirklich die Bemühung, die der Erwachsene dann bringt, also meine Methode ist, das Kind auf die eigenen Füße zu stellen und dann mit den Füßen zu gehen, das funktioniert sehr schnell. Dann riecht man etwas an im Kind, was schon in dem Kind schlummert, nämlich die latent vorhandene Möglichkeit zu laufen, und dann fängt es an, selbstständig zu gehen. So, der Bhakti-Weg bedeutet, dass man eine kleine Initiative erreicht, aufnimmt, die ich gleich darstellen möchte, und dann auf die machtvollste von Krishnas Energien hofft. Man nennt sie die Kripa Shakti oder die Gnadenkraft, die unser Herz zum Aufblühen in der Liebe bringen kann. So, was ist diese kleine Bemühung, diese Anstrengung auf dem Bhakti-Weg? Der große Lehrer Chaitanya Mahaprabhu, eine Inkarnation Krishnas in diesem Zeitalter, hat den Bhakti-Weg einmal mit einer Analogie beschrieben. Er sagte, dass es zunächst einmal wichtig ist, den Samen der Bhakti ins Herz zu pflanzen und diesen Samen dann sehr sorgsam zu kultivieren, sodass er wachsen kann und stärker werden kann, um schließlich aus dem Erdreich hervorzubrechen und zu einer starken Pflanze zu werden. Der Same der Bhakti oder der Same der Liebe ist, das sind alles sehr, sehr philosophische und sehr kraftvoll, Sambandha und Abhideya, Jan. Ich weiß, es sagt den wenigsten etwas. Sambandha heißt, dass man aus den Heiligen Schriften seine ewige Beziehung zu Gott versteht. Sambandha heißt Beziehung zwischen dem Ich und dem Du, dem göttlichen Du. Und Abhideya-Gyan heißt, dass man dann weiß, was für Vorgänge man ausübt. Der wichtigste Vorgang ist das Hören von spirituellen Klangschwingungen. Deswegen singen wir diese Mantren, wie den Hare Krishna Mahamantra. Da ist in dem Klang, in dem göttlichen Klang, eine Kraft enthalten, uns neu zu strukturieren. Ihr wisst vielleicht aus Japan, da gibt es diese interessanten Experimente von dem Dr. Emoto, die zeigen, wie Klang tatsächlich eine strukturierende Wirkung hat. Der Dr. Emoto hat also Wasser beschallt mit verschiedenen Klangschwingungen. Das Wasser dann genommen und eingefroren, minus 4 Grad, und hat dann kleine Chips gemacht von dem Wasser, um dieses Wasser dann unter einem Elektromikroskop zu sehen. Bei einem Versuch hat eine Versuchsgruppe Worte gesprochen wie: Ich liebe dich. Und hat dann also das Wasser eingefroren und dann beobachtet. Man hat kristalline Formationen gefunden, von tollen so Kristallen, die da ineinander waren. Man hat aber auch dann Worte gesagt wie "I want to kill you". Also, aber schon mit Überzeugung, nicht so, wie ich das jetzt sage. Und hat dann festgestellt, dass das Wasser Strukturen hatte wie industriell verschmutztes Abwasser. Hat dann dieses Experiment weitergeführt und einen riesen Staudamm einfach mit einer Gruppe von Tausenden von frommen Leuten, da hat man fromme Lieder gesungen, und hat dann das Wasser auch einer Untersuchung unterzogen. Und der ganze Staudamm ist umgekippt. Auf positive, oder das Wasser im Staudamm ist umgekippt auf eine positive Struktur in dem Wasser, was eben fotografiert werden kann. Schaut euch die Bücher mal an, die gibt es in fast jeder Buchhandlung jetzt, weil das so aufsehenerregend ist, diese Forschung. So ist es auch im Bhakti-Yoga, da ist das schon lange bekannt, dass wenn man einfach spirituelle Schwingungen macht, dann kann man das physisch frei werden von Krankheiten und geistig, also ich meine jetzt spirituell, ganz neue Erkenntnisse sammeln. Das ist unglaublich machtvoll. Bhakti-Yoga beruht wirklich fast ausschließlich auf der Kunst der spirituellen Klangschwingung, des göttlichen Tones, weil man davon ausgeht, dass diese Welt letztendlich aus der Schwingung entstanden ist, der Klangschwingung, und sich dann mehr und mehr verdichtet hat, bis wir zu den Elementen Erde, Wasser, Feuer oder erstmal Luft, Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde gekommen ist. Also durch Klangschwingung ist die Welt entstanden, in die wir uns verstrickt haben, und durch Klangschwingung können wir uns entstricken und heraus an unsere spirituelle Freiheit treten. Man hört also transzendentale Klangschwingungen, man spricht sie selber, diese Mantren, und erfährt, wie Wasser auf unser Verständnis, auf unser spirituelles Verständnis kommt, und so wächst aus dem Samen der Bhakti dann eine kraftvolle Pflanze, die die Schichten des Universums durchdringt und schließlich in der Analogie Zuflucht findet bei den Lotusfüßen der höchsten Persönlichkeit Gottes Krishna. Das ist sozusagen der Bhakti-Weg. Es kommt natürlich da auf spirituelle, mit Gott verbundene Klangschwingung drauf an, die ein Mensch sehr hilft. Ich habe das sehr kurz ausgedrückt, da gibt es natürlich jetzt eine Riesenwissenschaft. Nicht umsonst ist die vedische Literatur die umfassendste spirituelle Literatur. Das kann man nicht in die Bibliotheken, das ist unglaublich, das, was es da an Werken gibt und was die Tradition an Schriftwerken geschaffen hat. Aber ich denke, für einen kurzen Vortrag möchte ich es einmal hierauf berufen und euch zum Ende eines dieser wunderschönen indischen Lehrgeschichten mit auf den Weg geben, die euch inspirieren können. Es ist eine Geschichte über den spirituellen Weg. Es ist eine Geschichte über das Menschsein und eine Geschichte über einen geglückten Erleuchtungsweg. Es gab einmal einen schriftkundigen Brahmanen, der sich eines Tages nach der Mahlzeit nicht die Hände wusch. Ein Skandal, den niemand sah, außer ein Adlerweibchen, was über den Brahman dahin geflogen kam. Das Adlerweibchen sah den schmutzigen Brahman und dachte kopfschüttelnd: Kali Yuga, das Zeitalter der Verwahrlosung im spirituellen Leben ist angekommen. Und sie erregte sich dermaßen, dass ihr Ei sich lockerte und dann löste und im Fluge aus ihrem Leib fiel. Sie war nämlich eine werdende Mutter. Zum Glück für unsere Geschichte fiel das Ei auf einen Strohhaufen, welches sich in der Mitte eines Hühnervolks befand. Und ein Huhn, was aus biologischen Gründen kein Kind kriegen konnte, also kein Ei bekommen konnte, sah dieses Ei und nahm sich des Ungeborenen an. Sie brütete. Es dauerte unverhältnismäßig lange, aber sie war geduldig, voll mit Mutterliebe und brütete, bis schließlich das kleine Küken ausschlüpfte. Er war schon sehr befremdet. Sieht also anders aus als die Nachbarkinder. Aber die Mutterliebe sieht über alles hinweg. Nur wurde das Küken so rasch, so groß und hatte so seltsam, so eine Hakennase und war also ganz und gar unbekannt. Die anderen Hühner wollten es sofort töten. Aber das weise Huhn sagte, nein, wer weiß, wozu es uns gut sein kann. Und so wurde der junge Adler groß und größer. Damals waren die Adler noch wirklich groß. Er hatte eine Spannweite von 3 Metern. Aber da er alles um sich herum nur Küken hatte und Hühner, wusste er nichts von seiner Identität als Adler. Genau wie alle anderen scharrte er in Schmutz herum, suchte dort nach Getreidekörnern und pickte sie dann zwischen dem Hühnerkot hervor. Das ging so lang, bis eines Tages der gelehrte Brahmana, der sich nicht die Hände gewaschen hatte, vorbeikam, sich dachte, O König der Vögel, was machst du unter den Hühnern? Der Adler antwortete mit einem kläglichen Kikeriki. Ich werde dir helfen, zu deiner Identität zu kommen. Er nahm den Adler also auf den Arm, er wickelte sich noch vorher ein Tuch rum, ging dann auf eine Anhöhe und warf den Adler in die Luft, um ihn dazu zu zwingen, die Flügel zu entfalten und endlich zu fliegen. Aber der Adler fiel auf den Boden mit einem kläglichen Kikeriki. Dann nahm der Brahmane den Adler und kletterte einen Berg hinauf, um von der Anhöhe des Berges den Adler zu werfen. Unter ihm war eine Schlucht und er sagte, besser du fliegst, mein Junge. Warf ihn wieder in die Luft hinaus. Aber der Adler bildete so einen kleinen Reflex, aber zum Glück fiel er auf einen Baum, der da in die Schlucht hineingewachsen war. Der Brahmana dachte nach. Und dann hatte er einen Einfall und er sagte, es ist mein letzter Einfall. Er nahm den Adler auf den Boden und nahm seinen Kopf und bog ihn nach oben. Es war schmerzhaft für den Adler, aber schließlich blickten seine traurigen Augen in die Sonne hinein. Und als er die Sonne sah, in die Sonne, den alle Adler näher kommen, wie keine anderen Tiere und auch nicht der Mensch der Sonne näher kommen kann. Da wurde in ihm eine Erinnerung erweckt. Er stieß den Schrei der wilden Adler aus, ging ungefähr so, und nochmal, erhob seine Schwingen, die wirklich und mit großen Anstrengungen zuerst bewegte er die Schwingen, wurde schneller und schneller und schneller und heftiger und immer heftiger. Und schließlich erhob er sich in die Lüfte und nachdem er sich seinen Luftraum erobert hatte, glitt er dahin. Er kam noch einmal zum Hühnervolk zurück und sagte, ich bin nicht einer von euch mehr. Wenn ihr mich braucht, könnt ihr mich rufen. Aber ich werde meinen eigenen Weg gehen müssen. Ich finde, diese Geschichte ist sehr wichtig. Es ist eine Motivationsgeschichte. Etwas, was vielleicht Steiner im Geist war, als er schrieb. Es schlummern in jedem Menschen Fähigkeiten, durch die er sich Erkenntnisse über höhere Welten erwerben kann. der Mystiker, der Gnostiker, der Theosoph sprachen stets von einer Seelen- und einer Geisterwelt, die für sie ebenso vorhanden sind wie diejenige, die man mit physischen Augen sehen, mit physischen Händen betasten kann. Der Zuhörer darf sich in jedem Augenblick sagen, wovon dieser spricht, kann ich auch erfahren, wenn ich gewisse Kräfte in mir entwickle, die heute noch in mir schlummern. Das ist so ein bisschen mein kleiner Vortrag. Ich möchte euch ganz herzlich danken. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, alle ein bisschen anzusprechen, alle ein bisschen zu motivieren auf ihrem Wege. Wenn meine Worte nicht alle zufriedengestellt haben, möchte ich mich bei denen entschuldigen, die ich nicht erreicht habe. Es ist nicht immer einfach, ein weit gefächertes Publikum zu erreichen. Ich denke aber, dass wenn ich Bilder zeige, die auf mehreren Reisen entstanden sind, das ist nicht anstrengend und philosophisch, sondern ein bisschen philosophisch schon. Werde ich vielleicht alle noch erreichen können. Aber für jetzt möchte ich mich herzlich bedanken.